Der Bibeltext für die heutige Predigt steht im Johannesevangelium in Kapitel 11, die Verse 1 bis 46. Vor der Predigt zunächst die Verse 1 bis 16 und der Rest dann während der Predigt zwischendurch. Ein Mann war krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Maria war jene, die den Herrn mit Öl gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren abgetrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Daher sandten die Schwestern Jesus die Nachricht: Herr, sieh, der, den du liebst, er ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er: Diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern dient der Verherrlichung Gottes. Durch sie soll der Sohn Gottes verherrlicht werden. Jesus liebte aber Martha, ihre Schwester und Lazarus. Als er hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt. Danach sagte er zu den Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa gehen. Die Jünger sagten zu ihm: Rabbi, eben noch suchten dich die Juden zu steinigen und du gehst wieder dorthin? Jesus antwortete: Hat der Tag nicht 12 Stunden? Wenn jemand am Tag umhergeht, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn aber jemand in der Nacht umhergeht, stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. So sprach er. Dann sagte er zu ihnen: Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sagten die Jünger zu ihm: Herr, wenn er schläft, dann wird er gesund werden. Jesus hatte aber von seinem Tod gesprochen, während sie meinten, er spreche von dem gewöhnlichen Schlaf. Darauf sagte ihnen Jesus unverhüllt: Lazarus ist gestorben, und ich freue mich für euch, dass ich nicht dort war, denn ich will, dass ihr glaubt. Doch wir wollen zu ihm gehen. Da sagte Thomas, genannt Didymus, zu den anderen Jüngern: Lasst uns mit ihm gehen, um mit ihm zu sterben.
Vielen Dank für diesen ersten Teil. Wir werden im Lauf dieser Predigt auf diese ganze Geschichte eingehen, ohne dass man natürlich auf all die Facetten eingeht. Dafür ist das viel zu komplex. Und auch allein diese Einführung ist schon eine sehr, sagen wir mal, ausführliche Darstellung des Hintergrundes von dem, was wir Wundergeschichten nennen. Und es wird, glaube ich, auch deutlich, dass bei Johannes es immer darum geht, dass da sicherlich was Wundersames passiert, aber dass es gleichzeitig immer auch ein Zeichen ist. Dass es darum geht, was für ein Messias ist denn, was für ein Retter ist dieser Mann aus Nazareth, der da eigentlich daherkommt. Und Johannes berichtet wenige Ereignisse, aber die sehr, sehr ausführlich. Und er zögert auch nicht darum zu schreiben, warum er das schreibt, mit welcher Intention und mit welchem Ziel, warum er das eigentlich tut. Das erste Zeichen, von dem Johannes redet, kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Es passiert bei einer Hochzeit und es ist mit Sicherheit das unreligiöseste von allen Zeichen. Jesus sorgt dafür, dass bei einer Hochzeit aus Wasser Wein gemacht wird. Das heißt, dass die Party wirklich stattfinden kann. Und ich glaube, das ist sehr wichtig und Johannes betont das auch, dass es ihm darum geht, dieser Messias hat ein völliges Ja zur Party. Der möchte dieses Leben feiern. Es geht nicht darum, alles auf später zu vertrösten, sondern es geht ein ganz bewusstes Ja zu diesem Leben in diesem Hier und Jetzt. Und Johannes hat auch keine Weihnachtsgeschichte geschrieben. Also wenn ihr zu Weihnachten in den Kirchen was gehört habt, dann war das nicht Johannes' Evangelium. Johannes beginnt sein Buch, in dem er das Kommen und die Identität dieses Mannes aus Nazareth in einer Weise beschreibt, die ist vielleicht eine Mischung aus philosophisch-theologischem Rahmen, wo er jüdische Theologie, griechische Philosophie miteinander verknüpft und irgendein Mysterium beschreibt, über das in den Jahrhunderten danach wirklich Bücher geschrieben wurden. Und auf der anderen Seite, wenn es um dieses Jesus und Gott und Mensch geht, es leider auch nicht ausgeblieben ist, dass in der Kirchengeschichte es zu unfassbar vielen Streitgesprächen gekommen ist und man versucht hat, mit einer, ich würde es mal als geheimnislose Vernunft bezeichnen, versucht hat, Dinge in den Griff zu bekommen und klarzumachen und Glaubensbekenntnisse formuliert hat und alle ausgeschlossen haben, die diese Sache irgendwie anders sehen. Und damit hat man, glaube ich, nicht nur ein Stück Mysterium verloren, sondern man hat auch die Fähigkeit verloren zu diskutieren und die Sensibilität dafür, dass die Sichtweise des anderen vielleicht einen doch tatsächlich bereichern könnte. Und weil dieser Beginn, glaube ich, so wichtig ist, möchte ich den trotzdem auch noch mal kurz vorlesen, also die ersten Verse aus dem Johannesevangelium. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden, und ohne es wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen, und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Und etwas weiter dann. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Das heißt, Johannes versucht mit dem, was er da aufgeschrieben hat, was philosophisch völlig Verrücktes zu machen. Er sagt, dass das Wort oder im Griechischen der Logos, die Idee, wir würden vielleicht heute sagen, der Grundgedanke des Universums, dass diese geistige Macht sich materialisiert hat und als Baby irgendwo am Rand der Weltgeschichte tatsächlich Mensch geworden ist. Und deshalb schreibt er auch keine großen Dogmengeschichten oder Lehrgedanken, sondern er beschreibt Begegnung von einem Menschen, von diesem Jesus von Nazareth mit diesen Menschen. Und weil es so wesentlich ist, mir auch immer wesentlich gewesen ist, wie ich studiert habe, was schon lange, lange her ist, in Tübingen, hat ein gewisser Ulrich Schaffer, ein Fotograf und Dichter, einen Text über diesen Beginn des Johannesevangeliums geschrieben, den ich euch vorlesen möchte. Ich hatte den ganz lange in meiner Bibel am Anfang zu stehen. Wenn das Fleisch wieder Wort wird, abstrakt, Buchstaben auf dem Papier, wenn der Weg nicht mehr ein Mensch ist, sondern eine durch Regeln und Gesetze markierte Verengung des Lebens. Wenn die Wahrheit nicht mehr ein Mensch ist, sondern die Definition von richtig und falsch. Wenn das Leben nicht mehr lebendig sein ist, sondern der risikolose Versuch, fehlerlos seine Zeit abzusitzen, dann weiß ich, dass ich es mit Religion zu tun habe und nicht mit dem, der durch sein Leben die Religion zerstört und überflüssig gemacht hat und uns so von ihr befreit hat. Wenn ich über dieses 11. Kapitel aus dem Johannesevangelium rede und wenn wir diesen Text nachher auch noch weiterhören würden, dann ist mir wichtig zu sehen, Glauben meint nicht, dass ich ein festes Konzept in die Hand bekomme, das mir alles in dieser Welt erklären kann. Glauben meint auch nicht, dass ich die Fragen der menschlichen Existenz mit einer hundertprozentig sicheren Antwort jederzeit beantworten kann. Und Glauben meint erst recht nicht, dass ich allem Schweren und Schmerzvollen im Leben so begegnen kann, dass mich das letztlich überhaupt nicht mehr berührt. Und dass ich Erlösung so verstehe, dass ich letztlich durch die Welt gehen kann und das kann mich als Erlösten doch kalt lassen. Man kann sehr wohl lebendig glauben und für Schmerzen empfindsam sein. Von daher jetzt noch ganz kurz, bevor der Text dann weitergeht, einen Blick auf die Protagonisten, die da vorgestellt werden. Da sind zwei Frauen, Freundinnen von Jesus, Martha und Maria, und deren Bruder Lazarus ist krank. Und sie tun das, was das Verständnis hier der Welt ist. Sie kennen diesen Jesus, sie wissen, was er Wunderbares tun kann, und natürlich rufen sie um Hilfe für ihren Bruder Lazarus. Jesus, dieser angeblich so große Wunderheiler, reagiert mit einer Antwort, die man vielleicht rückblickend verstehen, akzeptieren kann. Diese Krankheit führt zum Tod, nicht zum Tod, sondern der Verherrlichung Gottes. Er mutet seinen Freunden eine ganze Menge zu. Es wird ausdrücklich gesagt, dass er die beiden Schwestern und Lazarus liebt, und trotzdem hält er es nicht für nötig, auf diesen Hilferuf zu reagieren. Es scheint eine Freundschaft zu sein, die eine ganze Menge Spannung aushalten kann. Und dann sind da etliche andere Jünger, ich würde sagen, die hören immer die neuesten Umfragewerte und die wissen genau, nach Judäa gehen ist ganz schlecht und sie wollen ihren Meister beschützen. Eine dieser verrückten Ideen, dass man selbst seinen eigenen Retter beschützen möchte, hat er, glaube ich, nicht nötig. Aber sie wollen, dass er auf keinen Fall dahin geht, wollen jede Konfrontation, wollen alles vermeiden, wollen ihren Retter für sich haben. Und Thomas, der sonst als Zweifler bekannt ist, völlig todesmutig, ich bin bereit, meinem Messias in den Tod zu folgen. Alles hat er wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch nicht verstanden. Ich bin sehr dankbar für diese Darstellung und ich kann mich irgendwie in all diesen Sichtweisen wiederfinden. Das Leben ist manchmal ziemlich konfus. In meinem Leben gibt es vieles, was ich nicht einordnen kann. Und wenn ich noch dazu irgendwas für die Stimme Gottes halte, dann macht es oft überhaupt nicht besser. Und mit dieser Spannung lerne ich zu leben und anscheinend bin ich in ganz guter Gesellschaft. Mit meinen Halbwissen, mit meinen Schwächen und mit meinem noch nicht ganz Verstehen.
Die Verse 17 bis 35. Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon 4 Tage im Grab liegen. Bethanien war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien entfernt. Viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Martha sagte zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Jesus sagte zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Martha sagte zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Nach diesen Worten ging sie weg, rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte zu ihr: Der Meister ist da und lässt dich rufen. Als Maria das hörte, stand sie sofort auf und ging zu ihm. Denn Jesus war noch nicht in das Dorf gekommen. Er war noch dort, wo ihn Martha getroffen hatte. Die Juden, die bei Maria im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass sie plötzlich aufstand und hinausging. Da folgten sie ihr, weil sie meinten, sie gehe zum Grab, um dort zu weinen. Als Maria dorthin kam, wo Jesus war, und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sagte zu ihm: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, war er im Innersten erregt und erschüttert. Er sagte: Wo habt ihr ihn bestattet? Sie sagten zu ihm: Herr, komm und siehe. Da weinte Jesus.
4 Tage lang. 4 Tage lang hat es Jesus nicht geschafft, 3 Kilometer zu gehen. 4 Tage lang hat er alles andere getan, aber hat sich nicht um die Notzeit der Freunde gekümmert, die extra darum gebeten haben. Was soll man von irgend so jemand halten? Was ist das für ein Retter, der die Not sieht und nicht eingreift? Viele andere Freunde waren gekommen, um Maria und Martha zu trösten. Aber Jesus, den die beiden wirklich gefragt hatten, kommt nicht. Muss man an ihm nicht verzweifeln? Muss man die Ernsthaftigkeit seiner Freundschaft nicht wirklich in Frage stellen? Martha begegnet ihm: Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, um was du Gott bitten wirst, das wird dir geben. Was drückt Martha da aus, nachdem Jesus 4 Tage zu spät gekommen ist? Ganz egal, was sie ausdrückt, sie spricht überhaupt mit Jesus. Sie hat ihn nicht abgeschrieben. Sie hält an ihrer Überzeugung fest, dass Jesus mit Gott in Verbindung steht, obwohl die letzten 4 Tage davon überhaupt nicht zu sehen war. Sie geht ins Gespräch mit Jesus. Und sie hält an ihren Überzeugungen fest und mitten in ihrem Schmerz formuliert sie ein Bekenntnis, das mustergültig, das vorbildlich ist. Das später im Johannesevangelium und in der frühen Christenheit immer wiederholt wird: Ja, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und sie denkt in die Situation nicht nur mal an sich. Sie läuft zurück zu ihrer Schwester Maria, und es waren mehr als nur ein paar Meter, das weiß man nicht, aber es war schon eine ganze Strecke. Und sie erzählt ihr, dass Jesus nun endlich da ist und sie sprechen möchte. Gut möglich, dass sie sich das Letzte ausgedacht hat, zumindest steht nichts im Johannesevangelium davon, dass Jesus sie extra gebeten hat: Unser Lehrer ist da und will dich sprechen. Martha schafft es irgendwie, zu Maria zu kommen und so diskret mit ihr zu sprechen, dass die anderen nicht alles mitbekommen. Was sie aber mitbekommen, ist die Reaktion von Maria. Sie sprang auf und verließ das Haus. Wenn ihr euch irgendwie an Situationen erinnert, dass ihr in eine Wohnung gekommen ist, wo Menschen gestorben sind, da rennt keiner. Da ist alles verlangsamt, da bleibt das Leben einfach irgendwie stehen. Aber hier passiert was völlig anderes. Im Englischen heißt es noch deutlicher: She jumped up and ran out to see him. Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Hat Martha nicht die gleichen Worte benutzt? Hat sie nicht genau das Gleiche gesagt? Ja, ihr könnt nachlesen, Martha hat genau die gleichen Wörter benutzt. Und nein, Martha hat nicht das Gleiche gesagt. Martha hat gleich angefügt: Aber ich weiß, um alles, um was Gott dich bittet, wird Gott dir geben. War es ein Verleugnen ihres eigenen Schmerzes? Oder war es Ausdruck einer festen Überzeugung? Oder war es beides? In jedem Fall war es eine ziemlich abgeklärte Reaktion. Ganz anders als das, was wir von Maria lesen. Als sie ihn da, fiel sie ihm zu den Füßen und sagte ihm: Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Und auch die Reaktion von Jesus ist eine völlig andere. Es gibt kein Gespräch. Jesus sieht den Schmerz von Maria. Jesus sieht den Schmerz der umstehenden Menschen. Und er ist selbst zutiefst bewegt. Johannes 11, Vers 35 ist der kürzeste aller Verse in der Bibel. Jesus weinte. Es ist ihm überhaupt nicht egal. Aristoteles und später der Kirchenlehrer Thomas von Aquin hatten sich darüber Gedanken gemacht, dass, wenn es in dieser Welt viele Veränderungen, Bewegungen gibt, es irgendjemand irgendwas geben muss, der diese viele Bewegungen tatsächlich in Gang gesetzt hat, und haben diesen Begriff des unbewegten Bewegers in die Geschichte eingebracht. Und irgendwie hat sich das in der Kirchengeschichte dann auch irgendwie festgefressen, dieses Bild: Gott ist wie ein Uhrmacher, er hat die Sache einmal anlaufen lassen und dann kümmert es ihn nicht mehr. Es ist völlig fremd, es hat weder mit der Vorstellung des Judentums, also dem Alten Testament, noch mit der Vorstellung von Jesus was zu tun. Empathie ist eine der charakteristischen Eigenschaften Gottes. Selbst wenn am Anfang schon steht, dass Jesus für uns tut, es lässt ihn nicht kalt und er spult diesen Plan einfach ab. Er war im Innersten bewegt, er war erschüttert und er weinte.
Die Verse 36 bis 46. Die Juden sagten: Seht, wie lieb er ihn hatte. Einige aber sagten: Wenn er dem Blinden die Augen geöffnet hat, hätte er dann nicht auch verhindern können, dass dieser hier starb? Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt und er ging zum Grab. Es war eine Höhle, die mit einem Stein verschlossen war. Jesus sagte: Nehmt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, sagte zu ihm: Herr, er riecht aber schon, denn es ist bereits der vierte Tag. Jesus sagte zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da nahmen sie den Stein weg. Jesus aber erhob seine Augen und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich immer erhörst, aber wegen der Menge, die um mich herum steht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Da kam der Verstorbene heraus. Seine Füße und Hände waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch verhüllt. Jesus sagte zu ihnen: Löst ihm die Binden und lasst ihn weggehen. Viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan hatte, kamen zum Glauben an ihn. Einige von ihnen gingen zu den Pharisäern und sagten ihnen, was er getan hatte.
Und wieder wird nicht nur beschrieben, was da ist, sondern auch die Menschen, die natürlich dann anfangen zu diskutieren, die Dabeistehenden. Die einen bewundern das Mitleid von diesem Mann und die anderen sagen, naja, also wenn er so viel machen kann, warum hat er denn hier nichts getan? Und Martha, die kurz vorher noch ihren Glauben, ihr Glaubensbekenntnis so deutlich gesprochen hatte, wird jetzt anscheinend doch von der berechenbaren Realität überwältigt. Es geht ihr einfach zu weit. Herr, der riecht doch schon. Das ist schon der vierte Tag. Ihre Erfahrung verdrängt, wovor sie vorher noch überzeugt war. Jesus, bitte erspar uns den Geschenk. Jesus weist diesen Einwand kurz und deutlich zurück. Und damit auch keiner missversteht, was gleich passieren wird, betet er laut und deutlich, damit die Anwesenden, alle Anwesenden es trotzdem wirklich verstehen können. Gleich wird etwas passieren, was vorher noch nie geschehen ist. Das ist kein Selbstzweck, das ist keine Show, sondern es ist ein Zeichen dafür, dass dieser Jesus aus Nazareth wirklich der von Gott Gesandte, der Retter, der Messias ist. Johannes, ist jetzt ein bisschen zu viel, oder? Johannes, hätte es nicht eine kleine Nummer kleiner auch gereicht? Ich meine, was du jetzt aufschreibst, liegt Jahrzehnte zurück. Der Tempel in Jerusalem ist längst zerstört. Juden und Christen haben die Römer keine großen Unterscheidungen gemacht, sind alle vertrieben. Und diejenigen, die zu deiner Zeit noch daran glauben, dass dieser Mann aus Nazareth irgendwas Besonderes war, die sind in irgendwelchen kleinen Gruppen um Mittelmeerraum verstreut. Und nur so nebenbei, das Römische Reich wird noch ein paar hundert Jahre Bestand haben. Aber Johannes wollte genau das schreiben, was er aufgeschrieben hat. Er wollte einen Punkt setzen oder einen Kontrapunkt. Die einen sind überzeugt, dass dieser Zimmermann aus Nazareth wirklich von Gott gesandt ist. Die anderen sehen darin eine Geschichte, die sie am besten leicht der religiösen Chefetage melden. Das kann überhaupt nicht wahr sein. Ich möchte euch eine kurze Geschichte mit euch teilen, die der Jesuit Anthony de Mello aufgeschrieben hat. Er nennt sie Froschperspektiven. Ein Frosch hatte sein Leben lang in einem Brunnen gewohnt. Eines Tages sah er zu seinem Erstaunen einen anderen Frosch. Woher kommst du? Fragt er. Aus dem Meer. Dort lebe ich, sagte der andere. Wie ist das Meer? Ist es so groß wie mein Brunnen? Der Meeresfrosch lachte. Das ist überhaupt nicht zu vergleichen, sagte er. Der Brunnenfrosch tat so, als ob er daran interessiert sei, was der Besucher über das Meer zu berichten habe. Aber innerlich dachte er, unter allen Lügnern, die ich in meinem Leben jemals kennengelernt habe, ist dieser hier zweifellos der größte und der unverschämteste. Wie soll man einem Frosch im Brunnen von dem Ozean erzählen? Oder einem Ideologen von der Wirklichkeit? Halte ich es prinzipiell für möglich, dass es irgendetwas gibt, was es bisher noch nicht gegeben hat? Möchte ich einen Denkrahmen entwickeln, der erweiterbar ist? Bin ich daran interessiert, bin ich neugierig, mich wirklich von etwas Schönem überraschen zu lassen, was alles übersteigt, was ich bisher kannte? Der tschechische Theologe und Soziologe Tomáš Halek hat es so formuliert: Nutzen wir dankbar alle Instrumente der Erkenntnis, die uns gegeben wurden, aber hören gleichzeitig nicht auf, über die Größe und Tiefe dessen zu staunen, was sie unendlich übersteigt. Nutzen wir dankbar alle Instrumente der Erkenntnis, die uns gegeben wurden. Hören wir jedoch gleichzeitig nicht auf, über die Größe und Tiefe dessen zu staunen, was sie unendlich übersteigt.